Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalter Gottes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Der Zehnten Vertrag. Wir erinnern uns, dass Gott nichts ohne einen Zweck geschaffen hat. Die Blume, die Vögel und der Mensch, sie alle sollen einen Sinn erfüllen und das soll dem Gesamtwohl aller dienen. So wurde der Mensch geschaffen als Schalter zwischen Gott und der Erde. Er sollte die Versorgung für all das, was auf dieser Erde notwendig war, vornehmen und dann den Kreislauf mit Gott schließen, indem er die Frucht wieder dahin zurückbrachte. Dieses war die höchste Verantwortungsposition. Es war das Bundesverhältnis Gottes mit dem Menschen. Aus einem unerklärlichen Selbstbetrug denkt der Mensch, er könnte Gott sein. Dadurch trennt er sich von Gott, weil er denkt, er kann jetzt aus sich selbst existieren, versteht aber nicht, dass er sich und die ganze Erde in den Tod gebracht hat. Er wurde ein Sklave Satans und wäre dieser für immer geblieben, hätte Gott nicht durch seinen Sohn, der in sich die Verbindung zu Satan unterbricht, geschaffen und ein neues Leben, mit welchem wir uns wieder an Gott binden können und somit das Leben wieder zurückkehren kann. Gott bietet dieses neue Leben einem jedem Individuum an. Jeder kann ein Gotteskind werden durch den Glauben. Jeder kann erneut in das Bundesverhältnis mit Gott treten. Wir haben gesehen, dass die Bundesverheißungen Segen oder Fluch erklären. Und Segen und Fluch sind natürlich Dinge, die auf der einen Seite ist uns der Segen angenehm und der Fluch ist uns unangenehm. Und der Betrug des Herzens kann nur dahin führen, dass man dem Segen nachjagt, aber letztendlich im Fluch landet. Deshalb gibt Gott dieses Bild der zwei Wege, des breiten Weges, der ins Verderben führt, wo die Leute alle denken, der geht zum Segen, und den schmalen Weg, der zum Leben und zum Segen führt. Was macht den Weg schmal? Den Weg macht schmal, dass der Mensch, der in seinem Irrtum geboren ist, erstmal frei werden muss von dem Selbstbetrug, etwas für sich selbst zu wollen. Dass wir Dinge wollen, ist richtig, aber dass wir es als Anspruch für uns selbst wollen, das ist gegen das Gesetz. Weil Gott ist selbstlos, so ist alles, was er geschaffen hat, auch selbstlos. Wenn nicht jedes Element selbstlos ist, kann das Gesamtwohl nicht entstehen. Und so gibt uns Gott in der Heiligen Schrift verschiedene Verheißungen, wo er uns diese zwei Wege immer wieder vorgibt und uns ruft, auf dem guten Weg zu gehen, der zum Segen führt, nämlich der zur Selbstlosigkeit führt und die wird dann Frucht bringen. So, das Entscheidende an der ganzen Sache ist, dass wir die Motivation unseres Herzens verstehen. Darüber wollen wir in der nächsten Stunde mehr sprechen. Aber jetzt haben wir den Zehntenvertrag, den wir hier in Malachi 3, 7 und 11 schon letztes Mal gelesen haben. So, schauen wir uns ein wenig an, wann wurde der Zehnten in der Heiligen Schrift das erste Mal erwähnt. Und dies war in Genesis 14, 18 bis 19, aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein hervor und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du Abraham, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand beschlossen hat und demselben gab Abraham den Zehnten von allem. So, in dieser ersten Geschichte erkennen wir, dass ein König und ein Priester, der König und Priester gleichzeitig ist, auftaucht, nachdem Abraham den Sieg, wird von keinem anderen Kampf beschrieben in der Heiligen Schrift, den Abraham hatte, außer diesen, als er die Bewohner von Sodom und Gomorra befreit hatte und am Ende dieses Kampfes auf dem Siegeszug begegnet er Melchisedek, dem König von Salem, der auch gleichzeitig Priester war. Nun, dieser König gibt Abraham einen Segen. Schaut aber, wie groß ist der, dem auch Abraham, der Patriarch, den Zehnten gibt von den eroberten Beute, spricht der Hebräer Kapitel 7, Vers 4. Nun ist ohne alles Widersprechen also, dass das Geringere von dem Besseren gesegnet wird. Und hier nehmen die Zehnten die sterbenden Menschen, aber dort einer, dem bezeugt wird, dass er lebe. So Abraham gibt ihm den Zehnten. Und die Frage ist, was versinnbildet er? Warum tut er das? Und wieso wird er daraufhin gesegnet? Oder wurde er zuerst gesegnet und dann gab er den Zehnten? Wie auch immer, es geschieht gleichzeitig. Da kommt der Segen und der Zehnten. Was ist der Grund dafür? Aber schauen wir uns zuerst die zweite Erwähnung des Zehnten in Genesis 28, 20 bis 22 an. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, so Gott wird mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich in Frieden wiederum heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Mahl, soll ein Gotteshaus werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Erneut gibt es hier ein Versprechen nach einem Sieg, wenn man so will. Der Jakob rennt weg, er hat seinen Vater betrogen, er hat tief in seinem Irrtum, ist aus ihm herausgekommen. Und anstelle, dass er verurteilt wird, gibt Gott ihm einen Traum von dieser Himmelsleiter. Und er sieht den Himmel verbunden mit der Erde. Und er sieht den Segen Gottes. Und weil er sozusagen als Sünder durch diese Leiter die Erlösung erfährt, die Verheißung der Erlösung sieht, so verspricht er Gott, dass er den Zehnten von allem gibt, wenn er wieder zurückkehrt. So, wem hat er ihn gegeben und hat er damit ein Gotteshaus errichtet? Steht nicht geschrieben, wohin er diesen Zehnten gab oder wie er ihn gegeben hat. Aber Tatsache ist, und da sehen wir das Gemeinsame zum ersten Erwähnen, der Abraham gewinnt einen Sieg über die Feinde und der Jakob gewinnt einen Sieg über sein Herz. Er erkennt, dass Gott ihm die Erlösung anbietet. Und der Zehnten sieht hier nach diesen ersten zwei Ergebnissen ganz danach aus, dass er die Erlösung bedeutet. So schauen wir uns das weiter an, wo Gott im levitischen System den Zehnten eingeführt hat. Und das Kapitel, das uns dort zur Verfügung steht, ist der 4. Mose, Kapitel 18. So, im ersten Vers, und der Herr sprach zu Aaron, du und deine Söhne und deines Vaters Haus, mit dir sollt die Missetat des Heiligtums tragen, und du und deine Söhne mit dir sollt die Missetat eures Priestertums tragen. So, da kommen schon einige Verse auf, einige Dinge. Ja, wurden sie jetzt ins Heiligtum gebracht, um eine Missetat zu tragen? Welches war denn die Missetat? Was war das, was im Heiligtum weggenommen werden sollte? Und Gott ruft hier dem Stamm Levi, dass er den Dienst am Heiligtum und alles, was um das Heiligtum herum war, zu tun. Und Aaron ist ja aus dem Stamm Levi und seine Söhne sollten die Aufgabe, Priester zu sein, erfüllen. Es gab zwei Aufgaben, der Dienst am Heiligtum und der Dienst, der spezielle Dienst der Priester, die das hatten. Und aus diesem ersten Text sehen wir, dass es geht um die Sünde. Es geht also um etwas, das man wegnehmen soll. Denn tragen, die Missetat, ist von wem? Natürlich das Tragen der Missetat des Volkes. Weil der Sünder kam ins Heiligtum, um seine Sünde, sein Wesen loszukriegen. Und die Leviten haben das übernommen und haben es getragen. So, hier im zweiten Vers steht, aber deine Brüder des Stammes Levis, deines Vaters, sollst du zu dir nehmen, dass sie bei dir seien und dir dienen, du aber und deine Söhne mit dir vor der Hütte des Zeugnisses. Wir sehen die zwei Bereiche, wie Gott sie gesagt hat, im Dienst stehen sollen. Und sie sollen deines Dienstes und des Dienstes der ganzen Hütte warten. Doch zu dem Gerät des Heiligtums und zu dem Altar sollen sie nicht nahen, dass sie nicht beide, sie und ihr, sterbet. So war ganz klar, nur Aaron und seine Söhne durften im Heiligtum Priester sein. Sie durften nur an das Gerät, an den Altar und ins Heiligtum und ins Allerheiligste nur der Hohepriester eintreten. So dieser Dienst war ganz klar nur den einen vorbehalten. So, schauen wir uns ein bisschen, wie in diesem Kapitel die Zehnten, Gaben und Erstlinge aufgeteilt wurden. Hier haben wir Aaron und seine Söhne, das sind die Priester, und hier haben wir den Rest des Stammes Levi, nämlich die Diener am Heiligtum. So, alle Hebopfer, ihr könnt das gern nachlesen, ich erwähne hier die Dinge nur, alle Hebopfer wurden dem Aaron und seinen Söhnen gegeben. Was am Altar angezündet wurde, durfte nur die Priester essen. Von den anderen Opfern alle, die rein waren. Das heißt, von diesem Opfern wurde die ganze Familie des Priesters ernährt. Sie durften aber von diesen Dingen nur essen, wenn sie rein waren. Und wir wissen, was die Reinheit im Alten Testament in der Bibel bedeutet. Das heißt, es durfte dort nichts sein, was da war, dass sie von dem Essen dessen, was Gott geheiligt hatte, aufnehmen konnte. So, da es ist ein anderes, weites Thema, aber ich möchte es nur erwähnen, weil es so schön in der Bibel steht. Alle Erstlinge, das heißt alle Erstlinge von dem, was wuchs aus dem Felde, alle Erstlinge von den Tieren, reinen und unreinen, und alle Erstlinge des Menschen wurden dem Priester, dem Aaron, gegeben. Natürlich, bei den Menschen wurden diese gelöst. Das heißt, man brachte ein Lösegeld dafür dar, weil für den Menschen und für die unreinen Tiere, das war auch festgelegt, wie was da gemessen wurde. Und das andere wurde von ihm aufgenommen. So alle Erstlinge gehörten Aaron und seinen Söhnen. Und er war der hohe Priester und das andere waren die Priester. Dann sollte alles Verbannte oder alles Gottgeweihte, alles was überging sozusagen aus den Dingen, die die Israeliten geweiht hatten dem Herrn oder haben sie es verloren und es wurde verbannt, all das wurde Aaron und seinen Söhnen gutgeschrieben. Und sie nahmen den Zehnten von den Leviten. Die Leviten selbst nahmen den Zehnten des ganzen Volkes Israel, während sie auch einen Zehnten von ihrem Zehnten zahlten, nämlich den zahlten sie dem Priester. Der hohe Priester jedoch zahlte keinen Zehnten. Er war sozusagen der Letzte zwischen Mensch und Gott, dem das gegeben wurde. Deshalb hatte er ja nicht, wem er das, was ihm gegeben war, weiterzugeben. So, dieses war das Konzept. Und jetzt müssen wir natürlich verstehen, was das alles bedeutet. Und auf den ersten Blick, wenn wir nur rein das Wort lesen, mögen wir nicht ganz durchblicken. Und so musste auch ich ein bisschen studieren und Gott bitten, mir Klarheit zu schaffen, was das Ganze soll. So, der Zweck des Zehnten. Beim Melchisedek war der Zweck des Zehnten, nämlich, dass der Sieg über den Feind gegeben wurde. Und Melchisedek preist Gott für diesen Sieg, segnet Abraham und Abraham gibt Gott die Ehre, das heißt den Zehnten, wegen dem Sieg. Das heißt, er überwindet den Feind und bekommt und nimmt den Segen. So, bei den Priestern und Hohepriester steht, und der Herr sagte zu Aaron, siehe, ich habe dir gegeben meinen Hebopfer von allem, was die Kinder Israel heiligen, als Gebühr dir und deinen Söhnen zum ewigen Recht. Alle Hebopfer, die die Kinder Israel heiligen, dem Herrn, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern samt dir zum ewigen Recht. Das soll ein unverweslicher Bund sein, ewig vor dem Herrn dir und deinem Samen samt dir. So, dem Hohepriester Aaron und seinen Söhnen wird das alles gegeben. Und der Herr sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Lande nichts besitzen, auch kein Teil unter ihnen haben, denn ich bin dein Teil und dein Erbgut unter den Kindern Israel. Bei den Leviten ähnlich, sondern die Leviten sollen des Amts pflegen an der Hütte des Stifts und sie sollen jener Missetat tragen zu ewigem Recht bei euren Nachkommen und sie sollen unter den Kindern Israel kein Erbgut besitzen. Denn den Zehnten der Kinder Israel, den sie dem Herrn heben, habe ich den Leviten zum Erbgut gegeben. Darum habe ich zu ihnen gesagt, dass sie unter den Kindern Israel kein Erbgut besitzen sollen. Und sprich zu ihnen, wenn ihr also das Beste davon hebt, so soll es den Leviten gerechnet werden wie ein Einkommen der Scheune, wie ein Einkommen der Kelter. Ihr möget's essen an allen Städten, ihr und eure Kinder, denn es ist euer Lohn für euer Amt in der Hütte des Stiftes. So, hier wird deutlich, dass dem Aaron und auch den Leviten, die an diesem Heiligtum arbeiten, ihnen wird all das, was man ihnen zuführt, wie ein Lohn gegeben. Das heißt, sie müssen sich um ihr eigenes Einkommen nicht kümmern. Sie haben einen Auftrag, das, was die Erlösung des Volkes angeht, zu erfüllen. Und Gott ist derjenige, der ihre Sicherheit ist, ihr Einkommen. Sie sollten deshalb kein Land besitzen, sie mussten keine Gärten haben und anbauen, weil es nicht in ihrem Aufgabe war, dass sie etwas besitzen sollten. Und bei Aaron steht an der höchsten Position, ich, der Herr, bin dein Einkommen. Ich, der Herr, bin dein Schatz. So, brauchst du noch mehr? Nein, die höchste Stelle des Hohenpriesters war, dass er in Gott all sein Einkommen und all sein Leben hatte, was letztendlich die Erfüllung des Gesetzes ist, weil es gibt kein Leben außer das Leben von Gott. So, jetzt schauen wir uns die zwei Kategorien an, die Empfänger des Zehnten und die Geber des Zehnten. Und sicherlich ist der Empfänger des Zehnten an erster Stelle Gott, ja? Weil er hat eine Befreiung von dem Selbstbetrug und ein neues Leben durch Christus geschaffen. So, deshalb ist er derjenige, dem der Zehnten gebührt. Das heißt, er hat das Leben wieder gemacht, dass wir verbunden sein können, dass wir wieder ein Schalter sein können. Wir können wieder von Gott nehmen, weitergeben und die Frucht, die wieder zu uns kommt, an ihn zurückgeben. Melchisedek, welcher Christus darstellt als Priester und König, er bietet Brot, Leib und Wein, das Blut Christi, an. So, hier haben wir den ersten Punkt. Der Abraham gibt den Zehnten dem, der ihm die Erlösung bringt. Ich hoffe, dass wir das nicht vermissen zu verstehen. Ich hoffe, wir begreifen es. Gott macht die Befreiung. Nicht die Kraft Abrahams war es, der den Sieg über die Feinde brachte, weil er war der Kleinste. Und wenn ihr die Geschichte lest, wie viele Könige da zusammengefasst waren und wie sie Erfolg hatten und haben alles eingenommen und fünf Könige gefangen genommen. Und hier geht Abraham mit ein paar seiner Leute und er gewinnt den Sieg. Wer hat diesen Sieg gegeben? Gott. Und dieser Sieg versinnbildet ja den Sieg über die Sünde, über den Selbstbetrug. Er versinnbildet, dass das Böse in uns besiegt werden kann. Aber mit welchem Mittel? Natürlich mit dem Mittel der Kraft Gottes. Und deshalb begegnet ihm genau an dieser Stelle. Und er gibt ihm Brot und Wein. Genau das, was wir im Neuen Testament als das Abendmahl bekommen von Christus, ist das, was Melchisedek hier dem Abraham bringt. Und es ist nicht zufällig, der Apostel Paulus erwähnt es ja im Hebräerbrief und geht auf diese Sache ein, etwas tiefer noch, dass es hier um Erlösung geht. Und das Brot ist niemand anders, außer der vom Himmel gekommene. Und der Wein ist nichts anderes als das Blut oder das Leben Christi, was uns angeboten wird zur Erlösung. So, hier ist der Zehnten sozusagen die Erlösung des Menschen. So, schauen wir uns bei den Priestern das an. Die Priester und Leviten, welche den Zehnten empfingen, waren die, die den Dienst am Heiligtum taten, und sie versinnbildeten die Übernahme der Missetat und die Behebung der Ursache derselben des ganzen Volkes. So, auch hier geht es um Erlösung. Alles, was im Dienst um Heiligtum ging es frei zu werden von unserer sündigen Natur, von den Missetaten, die aus dieser kommen, und so waren sie die Empfänger des Zehntens, weil sie bewirkten im Sinnbild Erlösung. Erlösung. Dann ein weiterer Empfänger des Zehnten waren die Apostel und ihre Nachfolger, die hauptberuflich im Dienst der Erlösung von Menschen stehen. Gott beruft Menschen, dass sie ausschließlich in diesem Werk der Erlösung stehen. Ja, der Apostel Paulus sagt es sehr deutlich, und es gibt mehrere Stellen, aber ich habe die hier rausgenommen. Also hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sollen sich vom Evangelium nähren. An einer anderen Stelle, man soll dem Ochsen, der da drischt, den Mund nicht zubinden. Das heißt, dort, wo man wirkt, von dort lebt man auch. So, der Apostel und ihre Nachfolger, die im Dienst des Herrn stehen, denen steht der Zehnten zu, weil sie schaffen ja Erlösung. Gott schafft durch Christus die Erlösung. Der Melchisedek bietet die Erlösung dem Abraham an, oder er bestätigt sie, weil er den Sieg über den Feind errungen hat. Die Priester sind die, die das Ganze im Heiligtum versinnbilden. Und hier sind die Apostel, die guten Boten sind auf den Hügeln und Bergen, die Erlösung den Menschen bringen. Deshalb steht es ihnen zu, dass sie vom Evangelium sich nähren. So, wer sind die Geber des Zehnten? Und ich denke, die Frage erübrigt sich dadurch, es sind die Erlösten. Sie drücken die Anerkennung für ihre Befreiung von dem Betrug des Herzens aus. So, die Geber des Zehnten anerkennen die Erlösung Gottes an. Der Zehnte bedeutet nicht 10%, sondern bedeutet 100%. Wir sind nicht nur zu 10% erlöst, aber die 10 ist die Zahl des Gesamten. Deshalb hat Gott sie herausgesucht und hat gesagt, du musst nur einen zehnten Teil geben, der drückt nämlich die ganze Erlösung aus. Der Zehnten versinnbildet des Gebers Erlösung, weil sie haben wieder Zugang zu Gott, dem Geber aller Gaben, von dem sie nehmen, damit sie geben können. Gott hat sie erkauft und geheiligt. Sie sind sein Eigentum. Die Priester und Leviten haben ja nur, weil sie ja heilig waren, sie waren zur Seite gelegt für ein Werk, versinnbildeten ja das Volk, das erkauft wurde und geheiligt wurde. Sie sind Gottes Eigentum. Die Erlösung beweist, dass wir aus der Knechtschaft des Selbstbetrugs des Satans herauskommen und zu Gottes Eigentum werden, zu seinen Kindern. Sind unantastbar für den Bösen, für immer befreit. Das sind die Geber des Zehnten. Sie gehen in diese Erlösung ein, die Gott zu ihren Gunsten schafft, und sie nehmen das an. So, um das Ganze zusammenzufassen, des Zehnten ist nichts anderes als die Erklärung des Gesetzes des Lebens Der Empfänger des Zehnten, welcher ja Gott ist, ist letztendlich der Geber, weil er hat das neue Leben geschaffen. Er hat den Sieg gegeben, Abraham über den Feind. Er gibt durch Christus uns den Sieg über den Feind unseres Herzens. Er ist letztendlich der Geber, aber er kommt in dem zehnten Prozess als der Empfänger vor. Und der Geber des Zehnten, der Erlöste, ist letztendlich der Empfänger. Ich hoffe, dass wir diesen Kreislauf verstehen. Gott schafft also für uns die Erlösung. Und durch die Erlösung werden wir wieder in der Lage zu geben. Weil durch den Irrtum unseres Herzens sind wir verstopfte Kanäle. Wir tun alles für uns selbst. Wir sind nicht mehr Geber. Wir leben nicht mehr, um zu geben. Wir leben nur, um zu nehmen. Alles dreht sich um uns selbst. Und Gott schafft durch die Erlösung, dass wir wieder die Geber sein können. Aber wir können nur Geber sein, dadurch, dass wir die Erlösung, die Gott geschaffen hat, die er uns zur Verfügung gibt, aufnehmen. Und damit werden wir zum Geber wieder letztendlich, weil wir das, was Gott für uns getan hat, aufnehmen und anwenden. So, in Malachi 3, Vers 10 haben wir das Kornhaus, und ich habe in Klammer Schatzhaus Gottes, und dort sagt Gott, bringt mir den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaut, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte, die Fülle. Im Kontext wissen wir, dass Gott den Juden damals durch Malachi den Vorwurf macht, dass sie ihn bestehlen. Dass sie ihn bestehlen im Zehnten und in Gaben. Aber wieso? Weil das Volk nicht bekehrt war. Wir wissen, dass nach der Gefangenschaft in Babylon die Leute zurückgekehrt sind und anstelle, dass sie den Tempel bauen, haben sie sich um ihre eigenen Häuser gekümmert. Und Gott musste sie durch Haggai und durch Zacharia zurechtweisen und sagt, kommt und baut zuerst den Tempel und dann schaut, was da passiert. Weil aller Segen ist von Gott abhängig. So, Gott möchte uns von unserem Selbstsüchtigen herausbringen. Denn Zehnten und Erlösung ist voneinander nicht trennbar. Der den Zehnten nicht als Erlöster gibt, auch wenn er ihn gibt, bringt es ihm nichts. Weil der Zehnten ist das Ergebnis der Erlösung. Wer nicht mehr für sich selbst lebt, für den ist das Zehnten ganz klar. Wer aber für sich selbst lebt, für den, der geht vielleicht mit Gott ein Geschäft ein und will gesegnet werden, aber letztendlich führt das nicht dahin. So, Zehnten gibt der, der erlöst ist, so wie wir das vorher gesehen haben. Wo war das Kornhaus Gottes? Es war in Israel und in Juda im Tempel. Ist selbstverständlich. Warum im Tempel? Weil im Tempel ist der Ort der Erlösung. Dort wird man frei von seinen Sünden und dort kommt man zur Erlösung. Dort wird der Kanal, der verstopft ist, wieder frei gemacht. Die Gaben wurden damals dreimal im Jahr zu den Festen nach Jerusalem gebracht. Die Juden sollten dreimal im Jahr an gewissen Festen teilnehmen und dann brachten sie ihren Zehnten und die Gaben, die sie angesammelt hatten in der Zwischenzeit, mit und sie brachten es in den Tempel. Und die Verteilung war zentral vom Tempel aus. Nun, dort hatte man die Übersicht über das, was da war, man hatte die Listen und konnte sehen, was wohin jedem verteilt wurde. So, die Frage ist nun, wo war das Kornhaus zur Zeit Abrahams und Jakobs? Wo hatte Melchisedek seinen Sitz? Wo war das Kornhaus für die Apostel? Nun, da können wir schon ein bisschen antworten, denn da wissen wir, dass es noch auch zentral war in Jerusalem. Aber nicht mehr so wie davor, weil das Evangelium ging ja auf die ganze Welt. Und man musste auch in unterschiedlichen Orten den Bedürfnissen der Evangelisten entsprechen. So Paulus bringt zwar nach Jerusalem und die Brüder in Jerusalem werden auch von auswärts unterstützt, was ja gut ist, aber diese zentrale Steuerung, so wie sie mal im Tempel war, weil dort der Ort der Erlösung war, war so nicht mehr gegeben. Jetzt, wir als Adventisten, meine Adventgemeinde hat eine zentrale Aufnahme und Verteilung des Zehnten sozusagen weltweit. Und hier ist nun eine gewisse Sache. Auf der einen Seite sagt man, das ist sehr produktiv, weil sie hat unsere Gemeinde als Einheit erhalten. Aber auf der anderen Seite hat das nicht wirklich so funktioniert. Weil wenn ein Mensch, sage ich, an einer zentralen Position steht, er hat und kann nicht die Übersicht weltweit haben, wie die Nöte sind. Er kann es einfach nicht. Deshalb mögen es unterschiedliche Zentren sein, aber irgendwie muss es dennoch verteilt sein und kann nicht immer zentral geschehen. Und was passiert, wenn die Zentralisierung ein Hindernis für das Werk der Verkündigung des Evangeliums wird? Wenn alle Mittel zentral kommen und nur noch einer hat darüber zu entscheiden, was passiert mit den Mitteln? Wohin kommen sie? Hat Gott heute weltweit nur ein Kornhaus? Ich hoffe, dass wir da alle klar wissen, das geht nicht schon von der Logistik her, obwohl durch die Globalisierung denken wir alle, dass das möglich ist. Schon seit der Schweiz war die zentralisierte Zehntenverteilung zum Teil ein Nachteil. Warum? Die Frauen der Prediger, die mitarbeiteten, wurden vernachlässigt. Und Ellen White musste, weil das gemacht werden musste, den Zehnten diesen Frauen von ihrem eigenen Geld zahlen. Weil die zentrale Leitung tat das nicht. Wegen Vorurteilen, was auch immer. Es musste aber dennoch die Mitarbeiter unterstützt werden. So, die zentrale Unterstützung kann immer nur in einem gewissen Rahmen funktionieren. Aber weltweit ist das nicht wirklich möglich. Und was passiert mit den Mitarbeitern, welche Gott außerhalb des kirchlichen Systems in seinen Dienst einstellt? Die jetzt nicht als Pastoren oder irgendetwas bezahlt werden können vom Zehnten des Gesamten. Was passiert mit denen? Sollen die nicht unterstützt werden? Woher sollen sie finanziert werden, wenn nicht von denen, denen sie das Evangelium bringen? In 1. Korinther 9, 14 haben wir ja gelesen, also hat auch der Herr befohlen, wer hat es getan? Der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sollen sich vom Evangelium nähren. Das geht in gewissen Umständen, wenn das zentral gesteuert wird, nicht. Wenn ich denke zurück an meine Kindheit im Kommunismus, wenn dort die Gelder zentral alle in die Gemeinde gebracht worden wären und so weiter, dann wären sie nicht dort gelandet, wo das Werk Gottes vorwärts ging. Also musste es anders wie laufen. Und ich kann mich noch erinnern, weil in Rumänien, die Menschen waren ja arm, aber sie hatten ein bisschen Landwirtschaft, sie hatten einen Garten. Und jeder Mensch, der gläubig ist und treu, der sagt, ich zahle Zehnten von meinen Kartoffeln und von meinen Trauben und so weiter. Und das Beste wurde dem Pastor gegeben. Er kam einmal im Monat vorbei, um zu predigen in seinem Bezirk. Und dort hat man dann für ihn vorbereitet. Und Pastoren waren nicht die Ärmsten, weil sie sollten ja auch nicht die Ärmsten sein, weil, so wie wir gesehen haben, auch die Priester konnten nicht arm sein bei all dem, was Gott für sie vorgesehen hatte, dass sie das Werk tun. Und so hatten sie manchmal auch ein PKW, was die anderen normalen Menschen nicht hatten. Und so konnten sie mit vollem PKW am Sabbatabend oder Sonntag früh nach Hause reisen, weil sie haben den Zehnten genommen. Er stand ihnen zu. Sie haben das Evangelium verkündigt und sie haben sich vom Evangelium ernährt. Aber es gab keine zentrale Verteilung für sowas. Ich denke, wenn sie auf die zentrale Verteilung gewartet hätten, wären sie vielleicht gar nicht fähig gewesen, das Werk zu tun. Geschweige denn die Umstände, dass wir keine Bücher drucken durften und die Bücher mussten im Untergrund gedruckt werden. Mit welchem Geld? Womit sollte das finanziert werden. Das konnte zentral sogar nicht vorwärts kommen. Deshalb ist das nicht immer der beste Weg zu denken, wenn man alles zentralisiert, geht es besser. Das denken wir nur jetzt im Wahn der Globalisierung. Aber in der Realität funktioniert das nicht. Es gibt jemanden jedoch, der das Zentrum sein kann. Das ist der Heilige Geist. Er hat die komplette Übersicht über das Werk. Und würde jeder gehorchen seiner Führung, würde großer Segen entstehen und genug im Kornhaus Gottes sein, um das letzte Werk, das wir noch zu tun haben, zu vollbringen. Weil das ist das Werk, das wir zu tun haben. Das wollen wir zu Ende bringen. Wir brauchen nicht die Mittel für uns. Wir brauchen die Mittel für das Werk. Als Gott mich berief in meine Arbeit in der Praxis, als auch für diesen Dienst mit dem Light Channel, als Not kam, habe ich zu Gott gesagt, Herr, ich werde zu keinem Menschen gehen, um irgendetwas zu verlangen. Es ist dein Werk. Wir sind deine Angestellten. Wir arbeiten nicht für Geld. Gott hat mich nie getan, dass ich für meine Beratungen oder meine Vorträge von irgendjemandem Geld verlangen soll. Das wäre unter jeglicher Würde eines Dieners Gottes, dass er Geld verlangt. So in meinen Augen. Weil bist du Gottes Kind, bist du in seinem Dienst, dann sorgt er für alles. Und so hat er es auch getan all die Jahre. Wir hatten nie in so großen Massen, dass wir nicht wussten, was wir wohin. Aber es war immer genug. Und das Werk, so klein es ist erhalten geblieben über die Jahre. Und Gott führt es vorwärts. Wir tun nur unseren Dienst. Und er gibt die Mittel. Wir nutzen sie nur. Aber wir arbeiten nicht für die Mittel. Wir arbeiten, damit es Frucht gibt. Wir wollen im Kornhaus Gottes, das heißt, wir wollen im Himmel viele Seelen eines Tages sehen, die erlöst sind. Das ist das Ziel des Werkes, nicht die Mittel. Und aus der Erfahrung, die ich habe, und aus dem, wie ich Gott kenne und das Wort Gottes, gibt es nie einen Mangel, wenn der Diener des Herrn treu ist. Wenn wir Gott dort haben, wo er sein soll, an erster Stelle, wenn wir mit ihm alles tun, dann müssen wir uns nie kümmern um den Rest, weil er kümmert sich darum. Weil er hat die Erlösung erfunden. Er hat ein Interesse, dass Menschen erlöst werden. Und wir wissen aus den Schreiben von Ellen White, aber aus der Schrift, dass das Werk am Ende nicht durch die offiziellen Prediger und Pastoren beendet wird, sondern von den Laien. Deshalb die Frage, ist also der Anspruch der organisierten Kirche, der Zehnten gehöre ausschließlich ihr, gerechtfertigt? Jeder möge sich das fragen und wissen, wem er gehorcht. Und wo und wie er die Dinge tut. Wir leben in einer sehr schwierigen Zeit. Dinge laufen nicht so, wie sie sollen. Der Abfall in der Gemeinde und weltweit in allen Kirchen ist sehr groß. Diese Krise hat es gezeigt. Man fragt sich, wie soll das Werk beendet werden? Wer soll es tun? Es lag nie an den Mitteln. Es liegt nur an denen, die sich dem Werk widmen oder nicht. Deshalb Zehnten und Erlösung können voneinander nicht getrennt werden. Der erlöst ist, er gibt den Zehnten. Er gibt ja nur das, was sowieso Gott gehört, weil er sich zu 100% dahinter stellt, dass dieses Werk auf dieser Erde endlich beendet wird und noch so viele Menschen wie möglich das ewige Leben erlangen. Amen.